Dürfen wir im Namen Jesu unsere Abendstunde wieder beginnen?
Das Thema für heute Abend, die ersten Verse von Jeremia 18, nämlich das Haus des Töpfers. Das Haus des Töpfers. Das Wort, welches von Seiten Jehovas oder Jahwes zu Jeremia geschah, also, mache dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab. Und daselbst werde ich dich meine Worte hören lassen. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab. Und siehe, er machte eine Arbeit auf der Scheibe. Eine Arbeit auf der Scheibe. Und das Gefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in der Hand des Töpfers. Und er machte wiederum ein anderes Gefäß daraus, aus der gleichen Masse. Wie es zu machen den Töpfer gut dünkte oder nach seinem Wohlgefallen. Und das Wort Jehovas geschah zu mir also: Vermag ich euch nicht zu tun, wie dieser Töpfer, Haus Israel. Vorerst ist hier Israel angeredet, naja, das auserwählte Volk Alten Testamentes vorerst. Spricht Jehova, siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers. Also seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Einmal rede ich über ein Volk und über ein Königreich, es auszureißen und abzubrechen und zu zerstören. Kehrt aber jenes Volk, über welches ich geredet habe, von seiner Bosheit um, so lasse ich mich des Übels gereuen, das ich ihm zu tun gedachte. Und dann das Gegenteil. Wenn Gott Gutes verheißen hat und das betreffende Volk übt Gräuel und Widergöttlichkeit, dann ist das Gericht gekommen. Vers 11, und nun rede zu den Männern von Juda, den Bewohnern von Jerusalem. So spricht Jehova. Siehe, ich bereite ein Unglück wider euch, und sinne wieder euch einen Anschlag. Kehret doch um, ein jeder von seinem bösen Wege, und machet gut eure Wege und eure Handlungen. Aber sie sagen, es ist umsonst, denn unseren Gedanken wollen wir nachgehen, und ein jeder nach dem Starrsinn seines bösen Herzens tun. Aha. Also, ziemlich freche Rede von Seiten Israels gegenüber den Propheten und dann natürlich gegen Gott vor allem. So wie jeder von Gott gewählte Prophet nicht nur dazu ausersehen ist, jetzt Worte Gottes zu empfangen, schriftlich festzuhalten, Zeugnis abzugeben, sondern am meisten ein Darsteller, ein Schattenriss und ein Modell Jesu Christi zu sein. Jeder Prophet. Hesekiel haben wir gelernt, Da erscheint das Wort Menschensohn genau 100 Mal im Hebräischen. Hesekiel stellt Jesus Christus dar, repräsentiert vorbildlich Jesus Christus, also vorbildlich im Sinn von Vorausdarstellung, Schattenriss, Modellvorführung, nicht wesenhaft, als des Menschensohn, Jesus Christus, Hesekiel. Nehemia, Christus als der vollkommene Landpfleger, für uns der vollkommene Pfleger seines Leibes, der seines Leibes wartet. Esra, der vollkommene Schriftgelehrte, Jesus Christus. Jesaja und jetzt Jeremia. Jeremia ist weitgehend zu verwechseln mit Hiob. Man spricht von einer Hiobsbotschaft, dann wissen wir, was gemeint ist. Gleichfalls spricht man von einer Jeremiade, dann weiß man auch, was gemeint ist. Beide, Hiob und Jeremia, haben den Tag ihrer eigenen Geburt verflucht. Wir haben das nicht verstanden, bis wir verstehen lernen durften, was das die einzige gottgegebene Haltung ist, dass man sich dem Urteil Gottes, wes Seele sündigt, die muss sterben, also nach dem Gesetz vom Sinai, darunter beugt. Aufgrund von Golgatha hat der Betreffende, der sich darunter beugt, ja, mein ganzes Leben von der Geburt bis zum Tode ist dem Fluch verfallen, nichts zu machen. Wer dazu Ja sagt, sagt Jesus, der zeugt seine Seele ins Leben aufgrund von Golgatha, weil Christus an unserer Stelle alle Flüche auf sich genommen hat und alle Forderungen bezahlt hat. An unserer Stelle und seine Gottesgerechtigkeit, seine göttliche Vollkommenheit in jeder Hinsicht, seine göttliche Weisheit, alles und sein tadelloser Wandel ist uns alles nun von Gott geschenkt. Geschenkt.
Da müsste man sagen, Halleluja.
Ja. Alles Dinge, die wir, wie die Jünger von Emmaus, viel zu trägen Herzen sind, allem zu glauben, was der Herr uns da wirklich angeboten hat, anbietet, definitiv geschenkt hat und in göttlicher Realität alles für uns vorhanden ist. Jeremia heißt, welchen der Herr, Jehova, erhöht hat. Jeram, ja. Welchen Jehova erhöht hat. Hat Jehova einen anderen erhöht, außer Jeremia? Hat Mose einmal eine Schlange erhöht in der Wüste? Sodass jeder, der vom Schlangenbiss tödlich getroffen war, hier aufblickte zu der erhöhten Schlange des Mose, gerettet wurde, nicht starb. Und Jesus, gleich wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss des Menschen Sohn erhöht werden. Das heißt, zur Schlange gemacht, zur Sünde gemacht. So lesen wir. Er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns an unserer Stelle zu unserer persönlichen Gesamtsünde gemacht, und zur Gesamtsünde der ganzen Schöpfung aller Wesen gemacht. Und deshalb ist von Gott aus die ganze Schöpfung schon verherrlicht. Obwohl die ganze Schöpfung jetzt, wie wir kürzlich gelesen haben in Römer 8, bis jetzt noch in Geburtswehen liegt und seufzt, schrecklich, aber auf Hoffnung hin, sodass jetzt Römer 8, alles beieinander. Die ganze Schöpfung, vom Atomkern bis zum Cherub, die ganze Schöpfung in die gleiche Herrlichkeit der Freiheit der Kinder Gottes verwandelt sein wird. Naja, so eisheilige wie immerhin glühend im Geiste und brennenden Herzen sind wir alle noch lange nicht, auch der da vorne ist, wie wir sein dürften und könnten. Wenn wir uns im Glaubensgehorsam üben würden, Herr, so hast du gesagt, wunderbar, so ist es, herrlich, immer noch herrlicher, wunderbar. Und jetzt hier, Jeremia, Christusdarsteller, als der, der vom Volk verworfen und zum Fluch für andere geworden ist. Zugunsten anderer. Mache dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab. Ja. Da spricht Gott vorerst zu Jeremia, dem Propheten. Wir dürfen lesen, dass Gott der Vater zu seinem Sohne, der erhöht worden ist an Fluchholz, diese Worte spricht. Ich darf es jetzt so formulieren: Mache dich auf, mein Sohn, und geh in das Haus des Töpfers hinab. Und daselbst werde ich dich meine Worte hören lassen. Worin besteht jetzt das Haus des Töpfers? Eines wissen wir schon seit Jahrzehnten. Was versteht die Schrift unter dem Acker, dem Begriff der Acker? Ein Acker. Ja. In der Auslegung erklärt Jesus Gleichnis vom Unkraut im Weizen. Der Acker aber ist der Kosmos, das ganze erschaffene Weltall. Also wieder ein Beispiel, wie unser Gott primitive pflegt, primitive Modelle zu wählen. Jetzt ist irgendein Ackerstück eines Bauern, genügt unserem Gott, was zur Darstellung zu bringen. Die ganze Schöpfung. Ja. Wenn jetzt der Acker des Töpfers, heißt er dort auch, nicht? Der Acker des Töpfers, den kaufen Sie den Acker des Töpfers, wieder Töpfer, Acker, dann ist natürlich das Haus des Töpfers noch wunderbarer, nicht? Dann ist das ganze Weltall als Wohnräume für Engel und Menschen mit aller göttlichen Ausschmückung und Herrlichkeit, das Haus des Töpfers. Für uns jetzt die ganze für herrliche Schöpfung, von der Gott sagt, das ist das Werk meiner Hände. Und wir haben gelernt, an diesem Werk seiner Hände hat Gott ein eigenes Urteil wie formuliert. Und Gott sah an alles, was er geschaffen hatte, und siehe, es war, das darf ich schnell hinzufügen, nur sehr gut. Es war nicht wohlgefällig, aha, das Werk seiner Hände, und vollkommen schon gar nicht. Wir haben gelernt, Wohlgefallen Gottes beginnt erst, als in Bethlehem ein Knäblein in einer Krippe, in einem Stall wimmert. Singen die Engel und an den Menschen ein Wohlgefallen. Sobald Erlösung einer verlorenen Welt in sich tritt, steht das Wohlgefallen Gottes vor uns. Und sobald eine verlorene Schöpfung durch die Erlösung in die göttliche Vollendung eingegangen ist, haben wir den vollkommenen Willen Gottes für uns. Geh in das Haus des Töpfers hinab, aus der unendlichen Herrlichkeit Gottes des Vaters, sendet Gott seinen Sohn in sein Haus, in seine Schöpfung. Er ist der Töpfer. Da fehlt auch der Begriff Scheibe, Töpferscheibe nicht. Eine Arbeit auf der Scheibe. Auf der Scheibe, was geschieht da? Ne? Drehachse, und darum, um diese Achse dreht sich. Auf der Scheibe das, was geformt werden muss.
Auf der Scheibe wird auch der Edelstein geschliffen.
Wie?
Auf der Scheibe wird auch der Edelstein geschliffen.
Dankeschön. Ja, und der Drechsler dreht das Holz auf der Scheibe. Also, jetzt die Frage, da ist denn, finden wir in der Schöpfung unseres Gottes Drehscheiben, Achsen, um die sich Körper drehen, finden wir solchen? Ja, für uns unzählbar viele. Ist unser Gott ein Töpfer? Hat er nur eine Scheibe und eine Achse? Zum Glück bessere Achsen als die damalige Achse Rom-Berlin, nicht? Zweiter Weltkrieg. Nicht? Das sind dann Achsen Satans, nicht? Geh hinab in das Haus des Töpfers. Aus der Unendlichkeit Gottes des Vaters bedeutet, dass der Sohn persönlich jetzt in seine Schöpfung kommt zur Erlösung. Verstehen wir? Ein Hinab. Und zwar schon als Jeremia, als der, der weiß, ich bin dazu bestimmt, hier unten erhöht zu werden an den Schandpfahl. Jeremia. Geh in das Haus des Töpfers hinab. Und daselbst werde ich dich meine Worte hören lassen. Ja, hat man der Sohn Gottes nicht schon Worte Gottes gehört vor Grundlegung der Welt, bevor der Töpfer die ganze Schöpfung geschaffen hat? Natürlich. Aber hier unten erniedrigt, um erhöht zu werden, nicht auf den Thron Davids vorerst, sondern an Fluchholz zur Erlösung, war der Sohn Gottes Augenblick um Augenblick davon abhängig, was der Vater ihm ins Ohr geflüstert hat. Der Sohn spricht nichts, er habe denn vorher den Vater sprechen hören. Er tut nichts, er habe es denn zuvor den Vater tun sehen. Wie haben wir das letzte Mal gelesen? Kommt mir gerade in den Sinn. Vergleich, einem Propheten wie mich, darf Mose sagen, wird euch der Herr aus euren Vätern erwecken. Den sollt ihr hören. Im Gegensatz, haben wir gelernt letztes Mal, zu der Stimme, die am Sinai geredet hat, wo Gott es für richtig, für gut bezeichnet hat, dass sie wünschten, diese Stimme nicht mehr zu hören. Ja. Was sagt Jesus, der gute Hirte? Meine Schafe hören, ich darf so weiterfahren, die hören genau, ob es meine Stimme ist, die einzig wahrhaftige, des einzig guten Hirten, oder irgendeine andere Stimme. Stimmt das? Aha, ja. Und da gilt nun das Wort im Buch Hiob wieder, soll nicht das Ohr die Worte prüfen, wie der Gaumen für sich die Speise kostet, nicht? Ob meine Frau ein Körnchen Salz zu viel in der Suppe hat, das merkt er sofort. Ihr versteht. Aber wenn wir das Wort Gottes lesen oder hören, das lesen wir wie irgendein Mensch irgendein Buch liest. Und sind dann erstaunt, dass wir nichts verstehen und fast nichts bekommen beim Lesen. Genau hinsehen. Warum sagt der Vater zum Sohn, geh hinab ins Haus des Töpfers? Geh hinab in die von mir geplante Schöpfung, die du geschaffen hast, nicht? Zum Sohn. Weil jetzt eben der Beruf des Töpfers vom Geiste Gottes gewählt ist, diese gewaltigen Gottesordnungen durch die ganze Schöpfung vorhanden seiend, nicht? Wieder in einer göttlichen, unglaublichen Kürze an Worten auszusprechen, schriftlich festzuhalten. Geh in das Haus des Töpfers hinab. Und da selbst werde ich dich meine Worte hören lassen. Immer wieder, wenn sie ihn versuchten, um ihn zu fangen, mit Worten, dann ganz besonders. Diese eben frisch im Ehebruch ertappt. Mose hat uns geboten, eine solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Was geschieht jetzt? Jesus bückt sich nieder und schreit mit dem Finger in den Sand. Weil geschrieben steht, die Sünde Judas ist in den Sand geschrieben. Schreibt in den Sand und währenddem er sich niederbückt, von allem wegblickt, hört er die Worte des Vaters. Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. War das eine Antwort? Oh, gewaltig. Da kam aus, wer von den anwesenden Anklägern der Älteste war. Wieso? Und welcher der Jüngste? Da gingen sie alle einer nach dem anderen hinaus, vom Ältesten anfangen bis zum Jüngsten. Das heißt, je älter einer ist, umso mehr Sünden hat er auf seinem Kerbholz, wie man sagt.
Aber ist dann noch gedacht, sind die gehört da nicht mehr?
Das kommt dann noch, ja. Ja, jetzt kommt noch. Also alle verschwunden waren, wo sind sie, deine Ankläger? Nicht mehr da. So klage auch ich dich nicht an. Gehe hin und sündige hinfort. Nicht mehr. So.
Obwohl er genau wusste, der Herr Jesus Christus, dass das nicht möglich sein kann, ohne ihn, aber nicht in diesem Reich. Römer 7, Vers 25. Nun, bitte lesen wir diesen ganz lesen an. Nun diene ich nach dem Äußeren, nach dem Alten,
ja,
dem Gesetz der Sünde.
Ja. Ja. Na, nichts zu machen.
Aber nach dem inwendigen neuen Menschen, dem Gesetz Gottes,
ja,
der neue Mensch kann nicht sündigen.
Ja, weil er aus Gott geboren ist.
Nur sündigen.
Jawohl.
Nehmen wir doch das mal ernsthaft.
Jawohl.
Leben,
ja.
Damit wir nicht uns selbst versündigen.
Dankeschön. Ja. Geh hin und sündige nicht mehr. Es dürfte möglich sein, dass sie äußerlich nicht mehr in dieser Weise gesündigt hat. Das kann man denken, nicht? Nach dem, was sie erfahren hat, jetzt durch Jesus. Nicht? Aber, dass sie wieder immer und immer wieder erschrocken ist über sich selbst. Ja, zu dem bin ich doch noch fähig und zu dem auch noch und zu dem auch noch. Ja. Ja. Das heißt, dann wusste sie, der mir in dieser verzweifelten Lage so wunderbar geholfen und mich gerettet hat, mich das Gesetz Mose bejahend, anführend, mich vollständig vom Fluch des Gesetzes befreit hat. Bitte, wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, hat er das Gesetz bestätigt. Es müssen Steine geworfen werden, aber bitte nur von was für welchen? Auf die selber kein Stein geworfen werden müsste. So. Und da selbst werde ich dich meine Worte hören lassen. Ja? Und dann geht es ja weiter dort. Einem Propheten wie mich, Mose, wird euch der Herr aus euren Vätern erwecken. Ihn sollt ihr hören, denn ich werde meine Worte in seinen Mund legen. Ja. Und die Worte am Sinai sind nicht persönliche Worte Gottes, sondern sie hörten eine Stimme Gottes, nicht. Ja. Nicht seine Stimme, so steht geschrieben. Ja. Paulus, da es viele Stimmen gibt im Kosmos, stimmt. Ja. Zeitung, Radio, Fernsehen, was da alles durch unsere Körper schwirrt da. Ne? Das haust durch alle Wände und durch alle Körper. Ne? Das ist unheimlich. Wir sind ja vollständig verseucht von dem allem. Ne? Und die Gnade Gottes hat uns da immun gemacht. Das heißt, eine Narkose geschenkt, dass wir die Dinge gar nicht wahrnehmen können. Eine Gnade, bitte. Hat Gott auch schon einmal eine Narkose auf einen Menschen gelegt? Na ja, als wir alle noch in den Lenden Adams waren, ne, waren wir alle schon unter Narkose. Ne? Übrigens, nur schnell. Im Vorbeifahren, weil ich ja nicht am Steuerruder sitze, vorläufig, ne, konnte ich beim Vorbeifahren an einer Plakatsäule lesen, Vater unser, Mutter unser, der du im Himmel bist, dein Wille geschehe, um Mann und gleich, um Mann und Weib vollständig gleichzusetzen. Also, wir dürfen in Zukunft nicht nur beten, unser Vater, sondern wir müssen noch beten, unsere Mutter. Liebe Geschwister, was sagt ihr dazu?
Gott ist beide.
So, genau. Ein Beispiel. Die wissen ja mehr als die ganze fromme Welt, nicht? Nein, die wissen es nicht. Sondern genau wie es war bei den schriftgelehrten Pharisäern und hohen Priestern, ne? Aus Eifer ihrer Selbstgerechtigkeit und ihrer eigenen Frömmigkeit und so weiter, haben sie sich benommen, Sätze geprägt, Worte ausgesprochen, ne? Wunderbaren Inhalts für den, der geistlich hören und lesen und verstehen kann. Ne? Ja. Ihr versteht nicht und wisst alle nicht, doch besser, dass ein Mensch umkomme anstelle des ganzen Volkes, anstatt dass das ganze Volk umkomme, schrie der hohe Priester in die Versammlung der Pharisäer und Schriftgelehrten und so weiter. Hat er recht gehabt? Nicht nur alles Volk in Jerusalem, sondern die ganze Welt. Ne? Er weiß, sagte aber, weil er dieses Jahr hohe Priester war. Ne? Dabei war diese Weissagung, die er ausgesprochen hat, aus der Fülle seines Herzens voll Gift und Galle und Feindschaft gegen Jesus. Ne? Aha. Also ist es gut, wenn man Worte prüft, ne, wie der Gaumen für sich die Speise kostet. Ne? Ja.
Adam war ja männlich, weiblich.
Ja.
Und
Abbild Gottes. Ja, wir haben ja gelernt, unsere Mutter ist das Jerusalem, das droben ist. Das ist nicht einmal das neue Jerusalem, das ist unsere Schwester. Unsere Mutter, das Jerusalem droben, ist der Mutterschoß Gottes des Vaters. Ja, bitte. Unser Mutterschoß ist genau der gleiche wie der Mutterschoß Jesu Christi. Kommt er aus dem Schoß des Vaters? Ja, bitte. Dem Mutterschoß des Vaters. Kann Gott trösten, wie seine Mutter tröstet? Kann er sich erbarmen, wie ein Vater sich erbarmt? Ne? Bitte schön, nicht stehen bleiben. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab, also in das große Werk seiner Hände. Und siehe, er machte eine Arbeit auf der Scheibe. Wer erinnert sich, wo, bei welcher Gelegenheit wir auch das Wort Arbeit gefunden haben, Werk, Arbeit gefunden haben? Hesekiel 1, da die Cherubim mit dem Räderwerk und so weiter. Ein Räderwerk mit dem Geist im Räderwerk, Antriebskraft, und die Arbeit dieses Räderwerks war. Bitte, für was ist denn ein Zahnradgefüge ein Symbol? Ja, für die Gewerkschaften. Arbeit. Ja. Hat einer geschrien, Volksredner, Arbeiter, ihr seid Arbeiter. Oh. Und weil ihr Arbeiter seid, sollt ihr arbeiten. Pfui. Also, bitte schön. Nun, warum? Warum diesen Spaß? Gott kennt keine Arbeit, bevor er nicht seine Töpferwerkstatt eingerichtet hat, nämlich die Schöpfung. Die Werke Gottes, die Arbeit Gottes durch den Sohn begannen erst von Grundlegung der Welt an. Und noch einmal, und wir sind auserwählt vor Grundlegung der Welt, als Gott das Wort Werk und Arbeit noch nicht kannte. Und was haben wir gelernt beim Betrachten des Willens Gottes? Werke, Gesetz und Werke und Gesetzeswerke hat Gott nur für gut gefunden. Anlaufen zu lassen, um sie eines Tages wieder völlig aufhören zu lassen. Werke, Arbeit, Gesetz, gut. Auswahl und Vorsatz Gottes, haben wir gelernt, entsprechen dem Wohlgefallen Gottes. Epheser 1, immer, nach seinem Wohlgefallen, nach seinem Wohlgefallen. Auf das der Vorsatz Gottes, Römer 9, nach der Vorsatz Gottes, den er gemacht hat bei sich selbst, nach Auswahl bestehe und nicht aus Werken, der Vorsatz Gottes. Auswahl Gottes und Vorsatz Gottes hat mit Werken wie viel zu tun? Aber Auswahl Gottes und Vorsatz Gottes sind der Weg hinein in die vollkommene Ruhe Gottes, in welcher er selbst schon längst zur Ruhe gekommen ist von allen seinen Werken. Also Gott selbst befindet sich längst nicht mehr in seiner Töpferwerkstatt. Und wir ja auch nicht. Wisst ihr das? Wo sind denn wir? Mit Christus verborgen in Gott, in dem unzugänglichen Licht, wo sonst niemand zukommt. Ja, bitte. Glaubensbewegungen, Glaubenshandlungen, das sind jetzt die guten Werke, die worin bestehen? Dass wir allem glauben, was Gott uns geschenkt und verheißen hat. Ne? Ja. Wachsend und Fruchtbringen in jedem guten Werk. Ein Fruchtbringen hat nichts zu tun mit einer Arbeit. Stimmt? Stimmt? Da ist nur nötig, dass irgendwo einmal ein Same gesät oder begraben wird in der Erde. Der Same stirbt, aber der Lebenskeim drin, der bringt viel Frucht.
Vielleicht hier noch die Titel gesagt, das Thema der dreifache Wille Gottes,
ja,
würde hier sehr klärend wirken, wenn man sich das mal anhört.
Ah, sehr gut. Kassette, der Wille Gottes, gut, wohlgefällig, vollkommen. Ja, danke schön. Kassette vorhanden, bei Ihnen melden, wer sich interessiert. Eine Lösung banger Herzensfragen, der Reihe nach, eins nach dem anderen. Weiter. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab. Christus erscheint. Wir lesen, ja, Johannes 1. Er kam in den Kosmos hinein. Jetzt persönlich. Im Kosmos am Thron thront er. Aber er ist hier nicht zu Hause. Er wohnt in der draußen, in der Unendlichkeit Gottes. Die Schöpfung ist endlich. Und kommt jetzt hinein in den Kosmos hinein. Und da er weiß, einige Tage vor Golgatha, dass er wieder aus dem Kosmos, dem Weltall der Schöpfung hinausgehen werde, um zum Vater zurückzukehren. Also, und hier haben wir jetzt das wieder bestätigt. Nicht? Ich ging in das Haus des Töpfers hinab. Und siehe, er machte eine Arbeit auf der Scheide. Was gibt es auch noch für Drehachsen, die nicht von Gott ersonnen sind? Aha. Wir Schweizer sagen ja, wenn wieder in Schaffhausen Jahrmarkt war, da gab es so einige Reitschulen. Nicht? Ja. Da drehen sich die Pferde Tag und Nacht, wenn möglich, um eine Achse. Und wie weit kommen die vom Fleck? Ne? Ja. Also, das Achsendrehen entspricht schon nicht dem Wohlgefallen Gottes. Bitte? Ne? Sich um sich selber drehen, um die eigenen Interessen, um das eigene Ego. Ne? Ja. Ja. Und Christus will nicht, dass man sich um ihn herumdreht. Ne? Sondern was will er? Ja, ja. Dass wir in ihn hineingehen und in ihm zur Ruhe kommen. Nicht uns weiter drehen und immer noch schneller und immer noch blöder. Ne? Ja. Gewaltig. Ich durfte am Anfang darauf hinweisen. Wieder. Einige Worte Gottes vor uns. Und wenn wir da die Worte prüfen, nicht, durch den Geist, der diese Worte gewählt hat, nicht, dann merken wir, da sind unendliche Weisheiten und Herrlichkeiten Gottes drin verborgen. Und dabei lesen wir jetzt ja nur was? Eine Übersetzung ins Deutsch. Ist, wenn wir noch im Hebräischen da lesen würden. Und dann... Also dann könnte es uns dann doch schwindlig werden vor lauter Herrlichkeit, nicht? Was da drin verborgen ist.
Da kann ich doch nur noch empfehlen, einmal das Buch, obwohl man vielleicht orthodoxe Juden denkt, aber es wäre doch, um zu sehen, was die Urtext für Stammesverwandtschaften, Proportionen und so weiter vorhanden sind, der göttliche Bauplan.
Aha.
Von Weinreb.
Ja, Friedrich Weinreb.
Ja, da ich ja keine Zeit mehr habe, sondern bereits schon in der Ewigkeit lebe, so viel Zeit zu studieren, andere Dinge zu studieren, habe ich mir jetzt mal das Werk vorgenommen, wo man leider, oder oft, muss das sein, einfach in unseren Breitengraden sehr wenig hört, das Traumleben. Da war ich dann schon.
Ja.
Da war ich dann erstaunt. Ja. Ah, Geschwister, Weinreb, der mit Paulus zusammenspricht, der da mit Petrus spricht und dann das Erlebnis Damaskus bespricht, im Traumreden, was da der Wache und der im Schlaf geträumte Traum heißt und so weiter. Also steht doch auch irgendwo, wir sind Träumende.
Wir werden sein wie die Träumenden, naja. Ja, normal wäre es, wenn jetzt schon langsam der Fall wäre. Gut. Machte eine Arbeit. Paulus, der sagt, ohne Gesetz, ohne Werke, ohne Arbeit sind wir Gottes Söhne geworden. Durch Zeugung und Geburt. Arbeit. Und darf wagen, schriftlich festzuhalten. Ich, der ich diese Botschaft vom Herrn empfangen habe, von dem guten Hirten, dem Chefhirten. Ohne Arbeit, ohne Werke, ohne Gesetz, ohne Leistung, alles von Gott geschenkt bekommen, durch Gnade und Glauben. Ich habe mehr gearbeitet als Sie alle, die 12 miteinander. Ist das eine Feststellung? Also bitte, wenn schon von Arbeit die Rede ist, nicht? Heißt das, dass der Mensch, dem Gott alles geschenkt hat, dann auf der faulen Haut herumliegen soll? Nein, weil der so frei ist, Hände und Füße befreit, keine Bindungen und nichts mehr. Ne? Keine leiblichen, seelischen Bindungen. Nicht? So. Alles Gnade. Hat der Hände und Füße und Mund und alles frei, um jetzt zu arbeiten? Jawohl, um zu arbeiten. Herrlich. Und er machte eine Arbeit auf der Scheibe. Und als das Gefäß, das er aus dem Ton machte, und das Gefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in der Hand des Töpfers. Aha. Der Töpfer ist Gott, der kann ihm etwas missraten. Oder ist ihm seine Schöpfung geraten, wie er es gerne hätte, nach seinem Wohlgefallen? Nein, vollkommen, gar nicht. Wie ist Gott hier, wie soll ich sagen, klar, nüchtern? Ja, war Gott eines Tages entsetzt, oh weh, oh weh, jetzt habe ich so gut und so wohlgefällig und so vollkommen gemeint und jetzt ist doch nichts, ist mir doch nicht geraten. Ist etwa so? Nein, Gott hat schon, bevor er den ersten Spatenstich zu dieser Schöpfung gemacht hat, solange ich nur mit meiner Händearbeit Geschöpfe schaffe, nicht, die dann noch machen können da drin, was sie wollen, nicht, da ist mir ganz klar, da kommt alles das Gegenteil heraus von dem, was ich gerne hätte. War es ihm da schon klar? Ja. Aber er sagt, komm. Aber was ist ihm missraten? Nur das Werk seiner Hände. Um zu sagen, alles Werk meiner Hände ist der Vergänglichkeit und dem Misslingen unterstellt, unterworfen. Sogar dem Fluch der Vergänglichkeit. Unterworfen. Missriet in der Hand des Schöpfers, des Töpfers. Ah ja, bitte, im Deutschen ist der wunderbar, nicht? Anstatt T, das nennen wir Taf, muss nur ein Sch hingesetzt werden, dann ist aus dem Töpfer schon der Schöpfer.
Ist aber im Hebräischen so standesverwandt, wie nur möglich. Schöpfer und Töpfer.
Nämlich, hast du gerade im... So, gut, gut. In was für ein Heiligtum ist denn Jesus Christus eingegangen?
bitte Kassette wenden.
Nach der Himmelfahrt. In ein Heiligtum, das nicht mit Händen gemacht, das nicht von dieser Schöpfung ist. Die ganze Schöpfung ist mit Händen Gottes gemacht, aber Christus kam aus einem unendlichen Originalheiligtum Gottes, das nicht mit Händen gemacht ist, sondern das eben alles in göttlichem, unauflöslichem Herrlichkeitsleben besteht. Da kam er hinab hier und wieder zurückgekehrt. Sehr kurz, Mysteriet in der Hand des Töpfers, oder? Was geschieht? Wie heißt das wunderbare Wort, wenn Jesus jetzt noch sitzen zur Rechten der Majestät droben? Wie heißt das wunderbare Wort, wenn er aufsteht und kommt zum Gericht am Ende der letzten 7 Jahre? Und ich schaute, bis ein Stein, den die Bauleute verworfen haben, von dem Berge, dem Reiche des Sohnes seiner Liebe, sich losriss, nämlich vom Herzen Gottes des Vaters, ne? Und herabfuhr und gleichzeitig den Thorn, das Eisen, das Erz, das Silber, das Gold zerstörte. So. Wunderbar. Und dann heißt, welches Wort habe ich jetzt weggelassen? Dann heißt, bis ein Stein von dem Berge sich losriss, ohne Hände, das heißt, außerhalb der Schöpfung, wieder vom Herzen Gottes, wo nur Leben und Güte und Liebe und Freude und Frieden und alle die Dinge des Heiligen Geistes und Gott selbst vorhanden sind. Ein anderes Gefäß daraus. Wie es zu machen den Töpfer gut dünkte, und da müssen wir schreiben, Wohlgefiel. Wie es, und was lesen wir von dem? Zerschmeißt er das auch noch einmal? Nein. Solches tut Gott 1, 2 oder 3 Mal. Wir haben eine erste Schöpfung untergegangen in einer Wasserkatastrophe, die gegenwärtige Schöpfung, zweite, im Feuergericht geht die unter, die dritte geht nicht unter. Die übrigen Worte haben wir gelesen. Wir schlagen auf Sacharja 11. Zweitletzter kleiner Prophet. Wir lesen Vers 7 vorerst. Und ich, Sacharja gemeint, und ich weidete die Herde des Würgens. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Mithin die Elenden der Herde. Und ich nahm mir 2 Stäbe. Den einen nannte ich Huld und den anderen nannte ich Bande. Und ich weidete die Herde. Und ich vertilgte 3 Hirten in einem Monat. Und jetzt Vers 10. Und ich nahm meinen Stab Huld und zerbrach ihn. Jetzt kommt ein Wort. Um meinen Bund zu brechen, den ich mit allen Völkern gemacht hatte. Also was macht Gott hier? Der Stab heißt Huld. Was macht Gott? Er bricht den Stab, um was darzustellen? Um den Bund zu brechen, den Gott mit allen Völkern gemacht hat. Ja. Na, was gilt jetzt? Wunderbare Verlegenheit. Vers 11. Und er wurde gebrochen an jenem Tage. Wer ist dann der Stab Gottes? Einer, Jesus. Was machen wir denn bei der Feier des Brotbrechens? Hat Gott das Brot Gottes gebrochen? Und dieses Brot Gottes namens Jesus Christus ist der Stab Huld. Die Huld Gottes. Personifiziert in Jesus Christus. Und so hat er diesen Stab Huld gebrochen, um den Bund, den er gemacht hat mit allen Völkern, zu brechen. Und die Grundlage dieses Bundes heißt Jesus Christus, nicht? In ihm sind ja alle Verheißungen, Ja und Amen, garantiert. Nicht? Und was macht jetzt Gott? Der Garant, der göttliche Garantie bedeutet, um alle Verheißungen erfüllen zu können, den bricht er. Ja, jetzt hört aber alles auf. Nein, jetzt fängt es an. Jetzt fängt die Weisheit Gottes erst an. Und wer versteht solche Weisheit Gottes? Solche Widersprüche Gottes? So wunderbare. Ja, nur weiterlesen. Und er wurde gebrochen an jenem Tage. Bitte, wird Christus noch einmal gekreuzigt. Nur ein für allemal. An jenem Tage wurde er gebrochen als Brot Gottes, der Stab Huld. Und also erkannten die Elenden der Herde, die auf mich achteten, dass es das Wort des Herrn war. Oh. Wer ist denn das Wort des Herrn? Jesus Christus. Sein Name heißt Wort Gottes. Das Wort Gottes musste gebrochen werden. Ja, Halleluja. In der Person des personifizierten Wortes Gottes, nicht? Musste gebrochen werden, damit Gott sein Wort nicht nur halten, sondern alle Flüche in Segen verwandeln kann, allen Tod in Leben, alle Finsternis in Licht und so weiter. Musste das Wort Gottes gebrochen werden? Musste der Stab Huld gebrochen worden? Musste der Bund gebrochen werden, den Gott als Grundlage für alle Nationen, die Rettung aller Nationen gemacht hat? So. Ist das nicht wunderbar? Da erkannten die Elenden der Herde, die auf mich achteten, dass es das Wort Jehovas war. Wunderbar. Aha, ja, und jetzt? Und ich sprach zu ihnen, nämlich zu der Herde der Schafe: Wenn es gut ist in euren Augen, so gebet mir meinen Lohn, also Hirtenlohn, nicht, an die natürlich Hirten da. Wenn aber nicht, so lasst es. Und sie wogen meinen Lohn da 30 Silberlinge. Kennen wir so einen Betrag? Merken wir, um was es tatsächlich geht, ne? Bei diesem Stabhult. 30 Silberlinge. Da sprach Jehova zu mir: Wirf ihm den Töpfer hin, den herrlichen Preis. Ja, was ist denn das für ein herrlicher Preis? Den jetzt Zacharia den Töpfer im Hause Gottes zu hinwerfen soll. Das heißt, 30 Silberlinge sind ein Schandlohn, eine Schande von einem Lohn. Kein Lohn, sondern...
Sklavenlohn.
Wie?
Das war der Lohn für einen Sklaven.
Ja.
Also der
spricht...
Der Preis für einen Sklaven.
Bitte.
Der Preis für einen Sklaven.
Ah, danke schön. Ah, danke. Preis für einen Sklaven. Ja. Und nun? Und sie wogen meinen Lohn da, 30 Silbersäcke. Da sprach Jehova zu mir: Wirf ihn den Töpfer hin, den herrlichen Preis, dessen ich von ihnen wertgeachtet bin. Aha, was er einem meiner geringsten jetzt Propheten tut, nicht, habt ihr mir getan. Aha. Und ich nahm die 30 Silberlinge, also hier Zacharia, und warf sie in das Haus Jehovas, dem Töpfer, hin. Und ich zerbrach meinen zweiten Stab, die Bande, um die Brüderschaft zwischen Juda und Israel zu brechen. Und Jehova sprach zu mir, und so weiter. Jetzt mal hier gucken. Hier steht jetzt: Und sie wogen meinen Lohn da, also die ihn angestellt hatten für seine Hirtenarbeit, 30 Silberlinge. Also die 30 Silberlinge kommen in die Hand Zacharias, ne? Hier. Und Gott spricht, wirf ihn den Töpfer hin. Haben wir gelernt? Töpfer. Den herrlichen Preis, dessen ich von ihnen gesagt habe. Also den Töpfer hin. Ich, Töpfer. Jetzt ein Töpfer im Hause Gottes, natürlich im Vorhof. Ne? Der hat offenbar Gefäße hergestellt, die dann gekauft werden konnten und verwandt werden konnten, um Blut aufzunehmen oder heiliges Wasser und weiß was. Aber, was geschieht? Und ich, Zacharia, Christus darstellend, nahm die 30 Silberlinge und warf sie in das Haus Jehovas, dem Töpfer, hin. Hier hat also Zacharia selber gemacht. Ne? Ja, und wie war es denn bei Jesus? Das heißt, die 30 Silberlinge wäre der Minimallohn gewesen, die sie dem Herrn Jesus für seine treue Hirtenarbeit in Israel schuldig gewesen wäre. Das Minimum, die 30 Silberlinge. Was geschieht jetzt mit dem Minimallohn? Diese 30 Silberlinge, die sie dem Herrn Jesus hätte geben sollen, geben sie dem Verräter Jesus. Händigen sie den Verräter aus. Lässt der Herr das zu? Vollkommen. Dinge, die der Herr Jesus das Recht hätte, damit umzugehen, nach dem Worte des Vaters, lässt er sogar seine Gegner handhaben, manipulieren damit. Stimmt's hier? Oh, ist unser Gott groß. Wunderbar. Das ganze Geschehen, den Endertrag des ganzen verworrenen, scheinbar verworrenen Geschehens, noch herrlicher, noch anbetungswürdiger erscheinen zu lassen. So. Also, jetzt hat Judas die 30 Silberlinge. Das wäre der Lohn, den sein Meister hätte ausgehändigt bekommen sollen. Ne?
So. Judas hat 20 Silberlinge bekommen.
Schön. Das würde wieder zu schön und weit führen. Jetzt ist dieser Hirtenlohn, den die Schriftgelehrten und hohen Priester und Pharisäern den Gott Israels wert geachtet haben, jetzt, ne? Die 30 Silberlinge. Übergeben sie dem Verräter des guten Hirten. Ist da ihre Schuld noch mal größer? Erstens haben sie den Gott Israels so wert geachtet, nicht? Und zweitens händigen sie diesen Hirtenlohn dem Verräter des guten Hirten aus. Und was geschieht jetzt? Er hätte jetzt ja die 30 Silberlinge, Jesus hätte sie jetzt in den Tempel zurückwerfen müssen. Dem Töpfer hin. Ja, wer ist denn der Eigentümer des Tempels? Herr Gott. Ne? Gott wohnt doch da im Allerheiligsten. Wieder als Töpfer. Und das ergreifende, wunderbare, als Judas sah, ja, dass er sich nicht einfach ihnen entzogen hatte, mitten durch sie hindurchging, wie er immer erlebt hat, nicht? Sondern was jetzt draus wurde, gereut es ihn und jetzt geht er hin, was macht er? Er wirft jetzt die 30, er sagt, nehmt die Silberlinge zurück, ich habe unschuldiges Blut überliefert. Der erste Mensch, der das Blut Jesu als unschuldig bezeichnet, im ganzen Weltall, ist Judas, bitte. Ich habe unschuldiges Blut überliefert. Was sagen die? Was geht das uns an, sieh du zu? Was macht jetzt Judas? Er nimmt jetzt die Silberlinge und wirft sie über die Köpfe der Geber hinweg. Dort war ein Töpfer offenbar, nicht? Den Töpfer hin ins Haus Gottes. Und was machen die jetzt? Jetzt nehmen die 30 Silberlinge und sagen, oh, oh, oh. Dieses Geld können wir nicht wieder zurücklegen in den heiligen Schatzkasten Gottes. Nicht? Weil es der Preis des Blutes ist, sagen die Kerle, hätte ich beinahe gesagt. Nicht? Jetzt müssen die was prophezeien? Diese Silberlinge stellen was dar, die 30? Den Preis des Blutes. Und sein Blut, das ist seine Seele. Ne? So. Was machen wir damit? Jetzt großer Rat. Und was beschließen sie? Und sie kaufen um den Preis des Blutes den Acker des Töpfers. Und deshalb nannte man den Acker Blutacker. Akeldama. Was haben die beschlossen? Die erbittersten Gegner und Feinde Jesu Christi und Gottes. Von Satan inspiriert, sagt ihnen, ihr seid von eurem Vater, dem Teufel, inspiriert. So. Was beschließen die? Um den Preis des Blutes wird der Acker des Töpfers gekauft. Wer ist der Töpfer? Gott. Und wer ist der Acker? Die ganze Weltall. Das verloren ist, wird jetzt rechtgültig zurückgekauft im Besitz des Töpfers. Nicht? Acker des Töpfers, nein, im Besitz des Hauses Gottes. Ja. Zweck dieses Acker zum Begräbnis für die Fremdlinge. Die ganze Schöpfung Gottes ist ein großer Gottesfriedhof geworden. Auch die Geister müssen sterben, soweit Geister sterben können. Ihr alle, ihr Götter und Söhne des Höchsten, ihr werdet sterben wie ein Mensch, wie Adam. Steht im Psalm 82. Die ganze Schöpfung, ein Gottesacker, sagt man ja auch von dem Friedhof. Ne? Ja. Zum Begräbnis für die Fremdlinge. Alle Geschöpfe samt und sonder sind ja dem Leben Gottes entfremdet, lesen wir. Aha. Ja, wem gehört jetzt dieser Kolossalfriedhof der ganzen Schöpfung? Dem Hause Gottes. Inhaber ist der Vater und der Sohn und die Söhne. Und?
Nein.
Bitte?
In ihn hinein.
Ah, in ihn hinein, ja, ist die ganze Schöpfung. Aus ihm heraus, Paulus, Römer 11, letzter Vers. Durch ihn und in ihn hinein, zurück, ist die ganze Schöpfung geschaffen. So. Halleluja, Amen, ist schade jetzt schon zu sagen. Aber ja, dann schlagen wir noch abschließend das Wort Jesaja 9, Vers 6 auf. Wahre Verheißung in Vers 3 für heute, Israel. Du hast die Nation vermehrt, hast ihr groß gemacht, die Freude. Sie freuen sich vor dir, gleich der Freude in der Ernte. Und so weiter, Vers 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit oder der Zeitalter, Friede, Fürst. Und so weiter. Warum lesen wir das noch? Weil die Rede ist noch von einem weiteren männlichen Sohn, Offenbarung, und dem ist es gegeben, der dann entrückt wird, die Nationen zu weiden mit eiserner Rute. Und diesem Sohn ist im Psalm 2 gesagt, er wird die Nationen weiden mit eiserner Rute und sie zerschmeißen wie Tongefäße des Töpfers. Das heißt, zerschmeißen, zunichte zu machen. Damit der Gott, der das Nichtseinende ruft, wie wenn es da wäre, aus dem Nichts mehr oder missratenen Gefäß ein neues, vollkommenes gezeugt, geboren werden kann. Soweit für heute Abend.
Weiteres Band leer.